Veränder deine Welt, aber dieses Mal richtig, zusammen mit deinem Gym and Fitness Podcast, powered by Nicletic. Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast. Bei dieser Folge spreche ich zusammen mit Selina Schulz über das Thema Post-Competition Blues, hauptsächlich bezogen auf das Thema Binge-Eating. Viel Spaß beim Zuhören. So wie du gesagt hast, du sammelst ja zum einen auch Erfahrung über die ganzen Wettkämpfe, die du machst, über die Zeit, auch wenn es jetzt mehrere Jahre dauert, bis du dann deinen Profi-Status erlangt hast. Aber auf der anderen Seite, wenn du von Anfang an in deinem Beispiel jetzt die Pro-Card gewonnen hättest, du wärst dann danach erstmal voll deprimiert. Und so siehst du, okay, ich habe die Pro-Card nicht erreicht, ich muss jetzt noch voll lange an mir arbeiten. Und das, finde ich, macht eigentlich den wirklichen Champion aus. Wenn du einmal Blut geleckt hast und weißt, hey, ich brauche noch voll viel Zeit, aber ich gebe nicht auf und gehe einfach trotzdem durch. Weil ich finde, das ist eigentlich eher so der beste oder das beste Beispiel, wie man eigentlich Profi werden sollte. Klar, am einfachsten ist es, du gehst auf die Bühne, Form passt, alles supi und dann Pro-Card, geil. Aber was lernst du denn daraus so für dich persönlich?
Kommt auf die Journey an, die Reise dahin, dieser ganze Weg. Also wenn man überlegt, einfach jetzt, um nochmal das aufzupassen, da, wenn ich jetzt 2021 dieser eine Punkt an der Pro-Card vorbei, den ich da gerutscht bin, mit einer Form, die nicht profiwürdig ist, ist einfach so, das war einfach Konkurrentenfeld, war einfach nicht so stark. Wenn man überlegt, sogar eine Lisa Bikini Fitness war an dem Tag dort und die ist jetzt auf der Olympia. Also es war einfach an dem Tag, hatte man einfach Glück, sag ich mal, oder hatte ich auf jeden Fall Glück, dass ich da so gut ankam. Aber dieses Mindset, was ich da noch gar nicht hatte, dieses Ganze, also wie ich da auch trainiert habe, also das ist noch nicht profiwürdig gewesen. Das war jetzt, natürlich damals hat man es anders gesehen, aber jetzt zurückblickend habe ich so viel über mich gelernt jetzt in der Zeit, auch dass jetzt zum Beispiel die letzte Saison 2022 semi-gut für mich ablief und meine Form alles andere als besser war als 2021 fast, hat mir nochmal diesen extra Push gegeben und auch mal es gibt nicht immer nur Höhen, weil sonst lief es ja immer sehr gut bei mir, es gibt auch mal Tiefen und durch diese Tiefen muss man halt auch mal gehen und es ist halt einfach eine Journey und im Endeffekt ist es viel emotionaler jetzt, wenn es dieses Jahr, nächstes Jahr, in 2 Jahren, wann auch immer passiert, weil man diesen Weg hinter sich hat und das dann viel mehr verknüpft. Es ist nicht nur eine Karte, jetzt ist es viel, viel mehr als das eigentlich. Also auch wenn es jetzt ein erster, ein zweiter oder ein dritter wird, ist egal, muss ja keine Profikarte werden. Da hängt jetzt so viel mehr Bedeutung für mich dran, weil ich jetzt das präsentiere, woran ich so hart gearbeitet habe und was mich durch diese ganzen Emotionen gepusht hat.
Ich glaube, der Moment, wenn man dann auch in dem Fall die Pro-Card hat, wird für dich einfach viel, viel emotionaler dann sein.
Ich werde so heulen.
Ja, klar.
Das sage ich jetzt schon, ich weiß es, ich werde zusammenbrechen.
Weil das Ding ist halt immer, das finde ich ja so krass, wenn man sich so Instagram anschaut, man sieht ja immer nur, ah, die hat gewonnen, cool. Aber du weißt gar nicht so, weil teilweise ist es schon so, es sind irgendwelche Athletinnen, jetzt vom Ausland her, national kennt man sich ja so, aber international, wenn man jetzt nicht gerade dieser Person folgt, die einen anspricht, dann kennt man ja die meisten Athletinnen gar nicht. Man sieht dann auf einmal so, oh, die ist Profi geworden, dann scrollt man so ein bisschen die Stories runter und die Bilder, damit man so den Verlauf sieht, aber du weißt tatsächlich nicht, was ist denn in der Zeit bis zu dem Status passiert. Und
Und im
deswegen.
Endeffekt ist es ja nur eine Karte. Es ist ja nur eine Pappkarte. Also es verändert ja nichts an deinem Werdegang, an deiner Form, eigentlich auch an deinem Status, so wie du dich präsentierst. Du hast halt einfach nur, mein Gott, du kannst einfach für B-Pro deine Bio schreiben und hast jetzt ein anderes Konkurrentenfeld. Toll.
Also genau, es ist halt irgendwo eine Anerkennung, finde ich, für die harte Arbeit, die man geleistet hat. Zu sagen, ja, okay, es wurde irgendwo anerkannt oder es hat sich ausbezahlt gemacht, damit ich jetzt einen Status erreiche und von da an kann ich jetzt wieder einen Schritt nach oben gehen. Weil du kannst natürlich so sehen, mein Hauptziel, mein großes Ziel ist jetzt die Pro-Card. Aber vielleicht ist es für die anderen ja nur irgendwo ein Teilziel. Vielleicht ist ja wirklich das große, ganze Ziel Olympia. Stage. Aber wie dem auch sei, also für mich sind immer die Personen, die einen richtig langen Weg haben und trotzdem am Ball bleiben.
Ich verfolge auch gerne solche Leute. Oder auch zum Beispiel bei der Christina Brunauer fand ich das immer sehr interessant. Also die hat da ja wirklich gekämpft, gekämpft, ist mal Erste, mal Zweite geworden, mal gar nicht im Finale, weil sie immer zu viel war, ja, eher too much. Und dann weiß ich noch, wie sie gesagt hat, dass sie vielleicht eine Figur sollte, aber dass nicht das ist, was sie machen möchte und vielleicht mit dem Sport aufhört. So weit war das. Und da dachte ich mir auch nur, bitte tu das nicht. Dann hat sie eine Saison mal abgewartet und dann ist sie Profi geworden und ist direkt zur Olympia geflogen. Also das war, ich habe mich da so mitgefreut, weil, oder mitgefühlt. Ich hatte sogar Tränen in den Augen, als ich gesehen habe, dass sie die Profikarte hatte, weil ich damals auch schon Kontakt mit ihr hatte und ich habe da so mitgefühlt, weil das ist einfach von dieser Journey von ich höre wahrscheinlich mit dem Sport auf zu ich habe meine also ich habe alle meine Ziele erreicht, die ich mir eigentlich gesetzt hatte, an 2 Tagen, weil sie ja das an einem Wochenende hinbekommen hat. Also das war wirklich unglaublich schön und ich finde, solche Momente machen den Sport dann halt auch aus irgendwie.
Und du siehst halt auch, selbst auf so einer Ebene, also wenn man das nicht weiß, dann kann man denken, ah, Christina Brunauer, ja, die hat ihr Status erreicht und super toll alles, die kann es halt einfach, die hat die Genetik, kommt fertig aus, aber letztendlich, ja, die hatte auch ihren Weg und es war auch nicht immer einfach und wenn schon jemand wirklich daran struggelt und sich überlegt, komplett mit dem Sport, also mit der Leidenschaft, die dich seit Jahren am Leben hält, aufzuhören, das ist schon krass. Ja? Aber heute soll es ja eigentlich um ein ganz anderes Thema gehen. Also nicht um die Phase, wie ist es, wenn man die Wettkämpfe macht, sondern über die Phase nach den ganzen Wettkämpfen. Die
Genau.
schwierige, heikle Phase, wo wir auch gesagt haben, wir machen darüber mal einen Podcast. Und hier ist er. Genau. Vielleicht zu Beginn sollte man vielleicht mal kurz erklären, wieso ist denn diese Post-Content-Phase überhaupt so richtig schlimm? Also, was ist da überhaupt so der Struggle? Wieso sich da so viele schwer tun? Ich meine, zum einen haben wir auf der physiologischen Ebene einfach einen schlechten Stoffwechsel, der Schlaf ist einfach gestört, dein Elektrolytenhaushalt ist komplett gestört, dein Hormonhaushalt ist im Keller, also Testosteron, Periode fällt, also ist meistens, geht bei den meisten verloren. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt in der MPC, ich bin ja das letzte Jahr das erste Mal MPC gestartet, wo man wirklich furztrocken sein muss. Weniger KFA als bei der DBFV und ich habe meine Periode nicht verloren gehabt. Also es war ein Phänomen an sich. Keine Ahnung, wie ich
So.
das angestellt habe, aber ja. Aber im Normalfall geht eben die Periode verloren. Das heißt, Testosteron, Östrogen, Progesteron sind im Keller, Leptin, Ghrelin, Cortisol ist sehr, sehr hoch, Insulin ist sehr tief, Schilddrüsenwerte sind auch im Keller. Mutzustand ist eigentlich auch sehr schlecht. Also man ist eigentlich eher mehr in so einer depressiven Phase, weil einfach die ganzen Hormone im Keller sind. Und vor allem kommt jetzt natürlich auch dazu, die Wettkämpfe sind vorbei. Die einen sind jetzt eher schlecht gelaunt, weil sie haben ihr Ziel nicht erreicht und die anderen sind dann eher schlecht gelaunt, weil sie haben ihr Ziel erreicht und jetzt ist erstmal nichts. Aber zusätzlich ist natürlich auch dadurch, dass eben der ganze Haushalt im Körper nicht so adäquat ist, dass eben dadurch dann auch die Depression eben da ist. Und natürlich auch die ganzen
Ja.
Gesundheitsmarker. Also wenn man da direkt gleich danach Blutwerte abnehmen würde, wären die alle schlecht. Auch Niere, Leber, Entzündungsmarker. Deswegen macht es eigentlich keinen Sinn. So, und jetzt ist also keinen Sinn, das dann gleich zu testen. Und jetzt ist halt eben die große Frage, wie handelt man jetzt so viele negative Aspekte in so einer Phase, wo eben vor allem insbesondere Leptin und Ghrelin, also Hunger- und Sättigungshormon, mega gestört sind, Food-Fokus hoch 10. Wie macht man das? Deswegen erste Frage an dich aus deiner eigenen Erfahrung her. Du hast ja jetzt auch schon mehrere Saisons gehabt. Wie war das denn bei dir so? Nach deinen Shows.
Also, ich hatte verschiedene Post-Competition-Phasen, sag ich mal. Jedes Jahr eigentlich ein bisschen anders. Fangen wir mal an bei meinem ersten, nach meiner ersten Saison, wo ich ja wirklich komplett frisch war. Ich denke mal, die meisten sind, oder die sich da vor allem für dieses Thema interessieren, sind ja relativ neu im Sport. Das heißt, Als erfahrener Athlet hat man irgendwo seine Routine dann raus, wie man das alles hinbekommt, auch mit seinem Coach wahrscheinlich dann eingespielt. Aber sagen wir mal, jetzt 2019, wo ich angefangen habe, hatte ich einen Coach, der sich relativ wenig dafür interessiert hat. Also, das ist ein Oldschool-Coach gewesen, sag ich mal, der hat dann danach keine Pläne gegeben oder so, oder ich einfach mich auch gar nicht vorgewarnt, was da alles passieren kann. Bei mir war das dann 2019 so, dass ich danach in ein ziemliches Loch gefallen bin. Also, ich habe in 8 Wochen, glaube ich, 15 Kilo zugenommen, geplagt von Binges. Also, das war eigentlich gang und gäbe, mal einen Tag fast gar nichts essen oder bis zum Abend, dann halt komplett eskalieren. Und wenn man dann meistens einmal angefangen hat, kann man schon fast gar nicht mehr aufhören. Dann war da dieser Gedanke im Kopf, ist jetzt ja eh egal. Und am Anfang so einer Reverse-Diet, die man eigentlich machen sollte, um einfach den Körper langsam wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Dadurch, dass man so lange in einem Defizit war, über Monate hinweg, sollte man langsam die Kalorien erhöhen und möglichst eigentlich bei der Baseline bleiben und dort die Adaption vornehmen. Und nicht jetzt auf, keine Ahnung, große Fressen in den Einkaufsladen alles in sie reinschaufeln, weil man wieder darf. Das Essen läuft ja schließlich nicht weg, ne? Aber bei meinem Coach war das so, dass er da relativ wenig Wert drauf gelegt hat und dadurch bin ich in ein Loch gefallen, auch mit schon einer depressiven Verstimmung, Binges und allem, was dazu gehört. Also da habe ich wirklich einmal die komplette Bandbreite mitgenommen. Ich war sogar an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr den Sport machen, ich gehe jetzt feiern. Und dann bin ich am Wochenende feiern gewesen und habe sogar Alkohol getrunken. Das war, glaube ich, 3 Wochen lang. Und dann habe ich gedacht, ach, Kacke, das ist doch nicht mein Leben. Also das ist jetzt nur aus dieser Phase heraus gewesen. Das war auch das allerletzte Mal, dass ich Alkohol getrunken habe. Und darauf, die Prep 2021 verlief schon viel besser. Also die Post-Prep-Phase. Da war ich dann, habe ich eigentlich alles sehr gut gemacht. Also ich hatte jetzt eigentlich keine negativen Aspekte. Klar, ich hatte Probleme mit dem Hunger, dass ich das meinen Hunger einordnen kann, richtig. Und ich habe mich psychisch fertig gemacht, aber also ich habe nichts on top gegessen oder so oder habe jetzt keine Binges mehr gehabt. Aber ich habe halt noch genau dieses Psychische gehabt. Also ich lag dann im Bett heulend, weil ich so Hunger hatte und ich nicht wusste, soll ich essen, darf ich essen, kann ich überhaupt jemals wieder mehr essen? Die Gedanken, die man dann halt hat. Und 2022 war dann alles wirklich sehr gut. Also ich habe mich wirklich von Saison zu Saison gesteigert, was das alles gut vom mentalen Mindset her angeht. Deswegen meinte ich auch, es wäre nicht gut gewesen, wenn ich damals schon irgendwie diese Profikarte bekommen hätte. Also gut Glück, dass es so lange jetzt dauert und auch von mir aus noch 2 Jahre dauert, weil man einfach dazu lernt. Und jetzt dann 2022 war wirklich alles perfekt. Also ich gehe dann eher jetzt langsam sogar schon, da kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal hin, in die andere Richtung, mehr in dieses zu perfektionistische. Also jetzt bin ich schon in diesem zu strikten, dass ich nicht mal einen Riegel außer Plan esse, weil ich mir denke, nein, ich will diese Reverse Diet so perfekt machen. Aber da können wir später, glaube ich, nochmal mehr zu sagen.
Weil du gemeint hast, nach der ersten Prep, dass du da eben in 8 Wochen 15 Kilo zugenommen hast. Wie bist du da rausgekommen? Also war das dann irgendwann so, dass es nach der Zeit dann aufgehört hat mit den Binges, dass die Frequenz einfach dann weniger wurde? Oder
Ja,
was hat
also
dir da geholfen?
ich hab 2019 meine Prep in der Prep abgebrochen. Also ich habe die Newcomer-Meisterschaft und die Jugendmeisterschaft mitgemacht. DBRV war ich da noch. Und dann habe ich abgebrochen. Und weil wegen Schule ist mir alles im Kopf gestiegen. Ich habe damals mein Fachabi gemacht. Ich bin gerade von zu Hause ausgezogen. Aber halt auch aus Gründen, weil ich Streit mit meiner Mutter hatte. Also es war alles nicht so positiv in der Zeit. Ich hatte noch einen Nebenjob bei McDonald's. Das kommt auch noch dazu. Also ich hatte sehr viel zu tun. Auch meine 16 Jahre. Also, das war alles ein bisschen too much, glaube ich, einfach psychisch, dass ich mich da schon so entlastet oder belastet habe, dass danach dann halt alles raus hochkam. Also, da war das dann, das Essen, glaube ich, auch eine Komponente von Ausgleichen oder Kompensieren war, mein Stress kompensieren. Und raus habe ich es da geschafft. Also wie gesagt, es hat sich halt wirklich dann von Oktober bis Januar gezogen, bis sogar Februar. Und ich hatte, also 3 Monate circa, 3, 4 Monate. Und ich hatte eine Freundin, bei der, also die Mara, vielleicht kennt man die auch von Insta, bei der habe ich dann übernachtet, über gewohnt. Ne? Also,
Mara, miau.
nee, Misfit MB heißt sie, glaube ich, auf Insta.
Ah,
Also,
ja.
ja, die hat mit Race die Marke.
Ja.
Und bei der habe ich dann 3 Monate gewohnt, 3 Wochen gewohnt, 3 Wochen gewohnt auch. Und sie hat mir sehr aus dieser Zeit auch rausgeholfen. Also sie war da, als ich reingeschlittert bin und dann auch wieder da, als ich rausgeschlittert bin. Also sie hat das auch durchgemacht, ein halbes Jahr vorher. Und sie hat mir da sehr geholfen. Also mich einer Person anzuvertrauen, hat mir extrem geholfen in der Zeit. Also das ist so ein Punkt, worauf ich jetzt hinaus wollte, sich einer Person anzuvertrauen, mit der zu reden, über das zu reden, was man fühlt, weil man das selbst nicht zuordnen kann in der ersten Prep. Also du weißt nicht, was das ist. Du weißt nicht, woran liegt es. Also jetzt im Nachhinein, ja klar, Hormone, das Stress kompensieren oder den Druck kompensieren, den man hatte. Und das ist alles, das sind Sachen, die überrollen einen, wenn man da nicht fest aufgestellt ist.
Die meisten dann verstehen das ja auch gar nicht. Also, du verstehst es selber nicht, aber wenn du jetzt auch außenstehende Personen fragst, die mit dem Sport gar nichts zu tun haben, auf dieser Ebene, dann wirst du da auch eher mit Kopfschütteln konfrontiert werden. Wenn du aber jemanden, so wie jetzt in deinem Fall, jemanden suchst, der da wirklich Erfahrung damit hat, mit dem du etwas teilen kannst, dann wirst du da eher Zuspruch finden und dann denke ich, ist es eigentlich auch ganz cool, wenn du hörst, hey, ich kenne das, ich hatte auch dieses Problem, es wird mal besser. Weil in diesem Moment, wo sowas passiert, vor allem bei also nach der ersten Saison, du weißt gar nicht, was passiert mit dir. Du weißt gar nicht, ist jetzt bei dir was falsch? Was geht denn überhaupt ab? Und das ist genau das Kontroverse zu dem, was eigentlich zuvor über die Monate abgelaufen ist. Du hast dich strikt an einem Plan gehalten. Und auf einmal funktioniert das Ganze nicht mehr. Und es ist natürlich auch ein Ballast oder eine große Herausforderung, sich überhaupt an eine Person anzuvertrauen und überhaupt die Hand zu heben und zu sagen, ich habe da ein Problem. Und weil es ist ja eben dadurch, dass es eben genau das Gegenteil ist von dem, was du zuvor gemacht hast, hat es ja auch so diesen Schrameffekt. Man schämt sich eigentlich dafür, in kurzer Zeit so viel zu fressen. Und da denke ich, haben auch sehr, sehr viele einfach Probleme, überhaupt was zu sagen. Aber deswegen hast du es eigentlich super richtig gemacht, dich an jemanden zu wenden, der dich auch verstanden hat, der dir auch weitergeholfen hat. Und auch wenn danach einfach immer noch Binges dabei waren, wusstest du auf jeden Fall, hey, ich bin nicht alleine und so wie das die Mara gesagt hat, es wird irgendwann besser. Also du hast so ein bisschen Hoffnung bekommen. Das finde ich auch super wichtig. Weil im Endeffekt, wenn man sich auch so die Studien anschaut, und es gibt einige Studien dazu, ich meine, dieses Essverhalten, Binge-Eating, gestörtes Essverhalten ist nicht nur im Bodybuilding sehr bekannt, sondern auch in anderen Sportarten, wie zum Beispiel Eiskunstläuferinnen, die das auf Profi-Ebene machen. Also es ist bekannt. Und
Models muss ja auch kein Sport sein, Model.
genau. Aber bei Physikathletinnen gab es zum Beispiel eine Studie, wo 348 Frauen bei der Studie mitgemacht haben und da waren 46,6% waren davon betroffen. Das ist ja eigentlich schon fast die Hälfte, also. Es ist nie, also man redet nicht darüber, deswegen denken immer alle, ich bin die Minderheit, aber tatsächlich ist es nicht so. Und wieso redet darüber keiner? Ja, weil es natürlich das Kontroverse ist. Es hat auch sehr, sehr viel mit Charme eben zu tun.
Ja, man
Keine.
möchte halt der perfekte Athlet sein. Und
Genau.
man denkt halt, man ist nicht der perfekte Athlet oder man ist es nicht wert oder was auch immer. Oder man ist nicht gut genug, wenn man halt in diese Phasen reinrutscht. Also ich hätte damals, 2019, nicht darüber geredet. Also hättest du mich gefragt, damals nach dem Podcast, ich hätte nicht gesagt, wie schlecht es mir ging, weil ich mich halt dafür geschämt habe. Klar, man kann sich auch jetzt nicht nur Freunden oder Familie anvertrauen, der Coach ist auch eigentlich ganz, ganz, ganz wichtig, dass man dem Coach das erzählt, dass der Coach mit einem durch diese Phase geht. Und wenn man einen guten Coach hat, dann lässt er auch einen gar nicht erst so richtig da reinrutschen. Also der warnt einen vorher vor, der macht den Plan mit dir, dass man weiß, was kann passieren, warum machen wir das jetzt so, wie wir es machen. Ich hatte es damals leider nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der extrem wichtig ist. Weil im Endeffekt, woher sollst du es denn wissen, wenn dich niemand vorwarnt? Also es ist ja nicht so, dass Normalerweise sagt man, geben die Eltern ja ein Ratschläge fürs Leben, oder bereiten einen auf das große Leben vor oder was auch immer. Aber das kennen die ja nicht. Das kennt ja 90% der Leute nicht. Deswegen kriegt man da auch nur Kopfschütteln. Oder der Sport ist ja eh ungesund. Kein Wunder kommt dann oder sonstiges. Genau. Also da auf jeden Fall auch den Coach anvertrauen.
Ganz wichtig. Und wenn es ein guter Coach ist, dann wird er nicht sagen, schäm dich, wie konntest du nur,
Ja.
sondern der wird dich auch begleiten und unterstützen, weil so wie es jetzt auch bei uns ist, wir sind ja auch Coaches, haben aber auch Erfahrung eben durch die Wettkämpfe, die wir zuvor gemacht haben und beide eben auch schon sowas erlebt. Also bei mir war es eben auch so, dass ich in den ersten Wettkämpfen super Probleme hatte. Teilweise eben auch von Coaches dann einfach einen Stich gelassen. Also ich wurde einfach einen Stich gelassen, so nach dem Motto, okay, Wettkämpfe vorbei, melde
Ja,
dich
genau.
einfach irgendwann, so okay. Und das war die Hölle für mich. Also ich finde immer, diese Zeit war für mich, um ehrlich zu sein, schlimmer als die Prep,
Ja.
weil ich mich psychisch so zerstört habe. Also ich habe mir solche Vorwürfe gemacht und das tut einfach weh. Also, das ist viel schlimmer, als wenn dir einer weh tut, also körperlich. Du selber, deine Gedanken haben so eine krasse Macht über dich. Bei mir war es dann auch teilweise so, also ich habe mich geschämt, mich überhaupt mit Freunden zu treffen. Du hast eben dieses, die sehen dich, also deine Freunde sehen dich, wie du immer leaner wirst, so Wettkampfmodus, ja, okay, super, Niki, du schaffst es, gib Vollgas. Und dann auf einmal, kurze Zeit später, siehst du genau aus wie vor einem halben Jahr. Und wenn das jetzt auch Leute sind, die mit dem Sport gar nichts im Hut haben, dann kam halt immer so Feedback, oh, jetzt hast du aber ordentlich reingehauen, wo ich mir denke, Alter, du hast gar keine Ahnung, was ich hier überhaupt psychisch mitmache. Und deswegen habe ich mich komplett, also sozial auch abgegrenzt und da aus der Phase rauszukommen, ist echt brutal schwer.
Ja, vor allem siehst du ja auch nicht so aus wie vor einem halben Jahr. Meistens siehst du ja noch richtig schön aufgedunsen aus. Also dann
Ja.
hast du ja, das ist ja das Wasser und so. Das sieht ja noch mal anders aus, sag ich mal. Und ich habe da gestern erst mir Bilder angeschaut, wie ich nach der Phase aussah, wo Martin mich dann kennengelernt hat. Der kam nämlich im April dann in mein Leben. Und da sah ich auch schon echt süß aus. Also da hatte ich gute Plauschbäckchen, aber es ist halt alles. Vor allem, man sieht dann immer genau, wann ich diese Binges hatte. Weil ich in dem Moment dann halt wirklich so aufgedunsen war. Also meine Wangen habe ich in meine Augen reingedrückt oben.
Ja.
Also das ist eigentlich, also ich würde es jetzt jemandem ansehen. Also ich sehe es jetzt jemandem an und ich wüsste ganz genau, was da vor sich geht. Vor allem, wenn ich dann so ein bisschen Hintergrundinfos hätte, mit Prep ist gerade vorbei und so, dann wüsste ich es ganz genau. Aber diese Kommentare, wie du schon gesagt hast, dieses, oh, hast du aber gut gegessen. Also wirklich jeder, der das da draußen gerade hört und der vielleicht Freunde hat oder gerade in den Sport reingeht und die vielleicht sowas durchmachen, lasst sowas. Denkt euch, was ihr wollt von mir aus, aber sagt sowas nicht. Also ihr könnt damit einen Menschen sehr verletzen in der Zeit. Da ist man sehr empfindlich. Also mein Coach hat damals beim ersten Formcheck, den ich dann mit einem aufgedunsenen Gesicht gemacht habe, mit den 15 Kilo plus, hat er mich gesehen. Das war live. Immer Live-Formchecks hatten wir. Und dann hat er so mit der Hand mein Gesicht zugehalten, über meinem Körper von weiter weg und hat gesagt, ja, also wenn man das Gesicht wegmachen würde, würde man gar nicht denken, dass es Selina ist. Und das hat in dem Moment so gesessen, weil ich mich ja selbst schon so fertig gemacht habe. Oder auch zu Mara, die war ja auch im gleichen Team, da hatte der auch noch einen Kommentar abgelassen, irgendwie mit so, ja, habt ihr euch aber gut gehen lassen. Und das war so gar keine Empathie dazu oder Feingefühl. Das war komplett weg. Und deswegen erinnere ich mich auch noch an diesen Satz. Das ist so in meinem Kopf drin, dass ich wahrscheinlich auch deswegen nach dieser Prep oder nach dieser Post-Competition-Phase nie wieder dahin gekommen bin. Weil mich das so psychisch getriggert hat, dass ich jetzt nach jeder Reverse mir super streng selbst sage, das passiert nicht nochmal. Aber das ist nur ein Beispiel. Also man hat das von so vielen gehört.
Ich meine, rein psychologisch gesehen, es gibt ja immer diese Phasen, wo ein Mensch schlecht drauf ist. So, beispielsweise irgendwas ist passiert. So, normalerweise schafft der Mensch selber damit klarzukommen und irgendwann mal geht es ihm wieder besser. Dann gibt es aber diese Momente, wo das eben nicht so funktioniert und dann können zum Beispiel Süchte entstehen. also wie Alkohol, Drogensucht etc. Wieso ist das so? Wir versuchen uns eben dadurch, durch die Drogen, durch den Alkohol, eben diesen Serotoninschub, der uns fehlt, oder Dopaminkick, der uns eben fehlt, den zu holen. Und irgendwann mal kann das eben zu Sucht werden, wenn du das selber, wenn deine Zellen zum Beispiel zu wenig Serotonin von sich, von selber ausproduzieren. Und den gleichen Effekt hat eben auch Essen. Also Essen verführt dich für eine kurze Zeit zu so diesem Serotonin-Ausstoß, aber der ist dann auch kurzzeitig vorbei. Und danach kommt eher dieses negative Gefühl, Scham, Schuldgefühle,
Was viel länger.
Angst, genau. Weil du dich dann auch kritisierst, weil deine Form so schlecht ist, wird der nächste Binge eigentlich auch, ist der eigentlich schon vorprogrammiert, weil auch Studien schon zeigen, dass Bodybuilder, die eher mehr mit ihrem eigenen Körper unzufrieden sind, eher mehr zu Binges neigen. Also es hat auch auf psychologischer Ebene da was eben zu tun. Also um
Vor allem, wenn
eben.
man anfängt auszugleichen. Also das kommt
Genau,
klar,
genau.
wie du schon sagst, versucht diesen Schub sich selbst zu erzeugen künstlich. Und dadurch kommt dann natürlich der Binge, sage ich mal. So. Danach merkt man aber, was habe ich getan? Ne? Also entweder bleibt es dann so und man fühlt sich schlecht, man versucht zu kompensieren. Jetzt zum Beispiel mehr Cardio, wenig Essen. Dadurch fühlt man sich natürlich noch schlechter. Dadurch kommt natürlich auch wieder Appetit, Heißhunger hat man nach einer Prep auch extrem. Die Sättigungs-, also die Hormone, das ist durcheinander, geht nicht. Und danach kommt wieder der nächste Binge. Und dann ist es ein Kreislauf, der dich nach unten zieht. Obwohl du ausbrechen könntest, wenn du dir selbst auch alles, also klar, erstmal alles bewusst wird, wenn du einen Coach an der Seite hast, der dir das alles erklärt, wie jetzt zum Beispiel Niki gerade. Aber auch, wenn du realisierst, jetzt zum Beispiel, okay, ich habe jetzt einmal gebinged, aber ich bleibe jetzt beim normalen Plan, ich mache meinen normalen Plan wieder. Das ist nur Wasser, weil wenn man früher aus diesem Kreislauf rausbricht, dann kann man auch sehr viel verhindern. Sagen wir mal, von mir aus 4 Binges, 5 Binges, da passiert gar nichts. Also schon, natürlich, aber wenn du wieder in deinem normalen Plan bist, dein Wasserhaushalt reguliert sich, deine Körperwahrnehmung reguliert sich und auch dein Appetit, dein Hunger wird sich regulieren, aber du darfst halt nicht in diesen Up- und Downs kommen. Das macht ja alles nur noch viel, viel schlimmer. Auch mit Blutbildern, das ist auch nicht super, wenn man dann natürlich binge. Also gesundheitlich generell ist es nicht gut. Das ist auch immer so ein Punkt, was ich bei meinen Mädels als allererstes mache, wenn die aus der Prep kommen. Fast als allererstes. Ich lasse sie erstmal ein paar Wochen auf ihrem Plan, also ein bisschen regulieren wieder. Und dann machen wir ein Blutbild, um auch einfach dort direkt die Hormone zu checken und alles drum und dran. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Eigentlich wollte ich noch irgendwas sagen, was ich gerade. Genau. Es kann ja aber von Binges zu Bulimie werden, dass man es rückgängig macht. Und das ist dann ja auch nochmal ein Kompensieren der anderen Art, was aber auch natürlich in eine ganz falsche Richtung geht. Also wenn man das hat, sollte man sich hundertprozentig an jemanden wenden, an einen Profi am besten. Von mir auch Coach ist auch super als erster Schritt. Aber wenn man da immer mehr reinkommt, soll man sich auf jeden Fall auch professionelle Hilfe holen. Vor allem, wenn man vorher auch schon mal solche Züge hatte und die durch die Prep dann nochmal aufkommen. Weil, also das ist so ein, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und enden soll mit reden, weil das sind so viele Etappen, die in meinem Kopf gerade zwischendurch aufspringen, weil das einfach so ein umfassendes Thema ist. Es kommt extrem auch darauf an, woher kommst du? Was war deine Ausgangslage? Und wo endest du jetzt? Also bei mir war das ja einfach nur, sag ich mal, ein Auslöser oder eine Nebenwirkung, Nachwirkung von der Prep. Also ich hatte davon nichts. Also mir ging es super. Aber so gibt es halt auch natürlich auch ganz andere, wo man natürlich auch noch mal ganz anders vorgehen sollte, wenn sowas auftritt.
Wobei es ja auch diese Fälle gibt, wo zum Beispiel dann Bulimieanfälle entstehen nach einer Prep. Also die Person war einfach ganz normal.
Ja.
Alles war supi, mit Bulimie noch nie irgendwie zuvor in Berührung gekommen. Aber dadurch, dass eben dann zu viel gegessen wurde, muss man das jetzt ja irgendwie wieder wegbekommen. Entweder durch am nächsten Tag nichts essen, 1000 Stunden Cardio oder eben durch alles wieder rausbrechen. Also,
Ja.
und das ist, finde ich, sogar noch ein bisschen heimtückischer, weil du hast keine Ahnung, eben, also du gehst davon auch als Coach, wenn die Person eben sich nicht äußert dazu, dass eben alles super ist. Aber tatsächlich ist es halt nicht so, weil die Kalorien werden halt wieder rausgekotzt. In der Prep wirst du ja eigentlich so programmiert, dass du die ganze Zeit nach diesem Schwarz-Weiß-Denken funktioniert. Die Lebensmittel darf ich essen, weil die ja im Plan integriert sind, vor allem gegen Ende. Da darf man dann nicht mehr irgendwie Karotten essen, weil die haben schon zu viele Carbs, sondern dann geht man eher auf grünes Gemüse, weil die Kalorien zum Beispiel unter 1000 sind. Da muss man dann schon darauf achten. Die meisten der Kalorien sind dann eher mehr eiweißreich. Weil das hast du dir ja über die letzten paar Monate irgendwie etabliert. Wenn du jetzt dann aus der Prep draußen bist und du hast jetzt einen Post-Contest-Meal-Plan von deinem Coach und du isst jetzt aber trotzdem 200 oder 300 Kalorien mehr, dann fängt schon im Kopf an, oh, ich bin raus aus dem, was ich essen darf und jetzt ist es ja sowieso egal. Also frisst man dann rein und dann 5 Minuten später sind 1000 Kalorien gegessen oder 2000 und dann bereut man das. Aber wenn du so überlegst in der Prep selber, sagen wir mal, du hast beispielsweise nur 1000 Kalorien gegessen. Und dann gibt der Coach dir irgendwann mal 300 Kalorien und sagt, hey, wir machen jetzt ein Refeed. Da funktioniert es dann auf einmal.
Das dürfen ist, glaube ich, ein großes
Genau.
und
Aber letztendlich von dem, was passiert, von der Kalorienaufnahme, ist es eigentlich nichts anderes.
ja, eigentlich nicht. Aber es ist ja halt einfach nur dieses. Ich würde schon sagen, der Coach, ich hoffe mal, jeder macht es mit Coach, ich denke mal, jeder macht mit Coach, mit Coach, die meisten auf jeden Fall. Der Coach hat viel Macht über einen, finde ich. Also, du legst ja dein Leben eigentlich in die Hände eines anderen. Der bestimmt dein Essen, dein Trinken, von mir aus auch, dein Training. Und wenn du wirklich mit so einer Ambition an der ganzen Sache dabei bist, dann bestimmt ja auch noch Regeneration, Schlaf, Schritte. Also du gibst ja eigentlich alles ab. Und wenn du hältst ja auch viel von deinem Coach, du hast Respekt vor deinem Coach. Und wenn der sagt, du darfst das, dann hast du eine gewisse Sicherheit. Und deswegen ist es wichtig, diese Sicherheit auch zu übertragen, jetzt, wenn es dir nicht so gut geht, dass der Coach, hoffen wir es mal, dann gut reagiert, dir die Sicherheit bietet, dass es normal ist, dass es okay ist, dass man da auch wieder rauskommt und dass das normal ist, dass der Kopf so arbeitet und verrückt spielt und die Gedanken, die man hat. Weil diese Sicherheit, die kann man ja sicher von seinem Coach holen. Also dafür ist er ja da im Endeffekt. Und wie du schon gesagt hast, also wenn er dann sagt, ja, die 300 Kalorien oder plus heute oder, keine Ahnung, 100 Gramm Reis extra oder was auch immer, dann ist das ja nicht schlimm. Also dann macht man es ja auch.
Das gleiche ist ja auch, wenn du beispielsweise jetzt doch irgend 2 Monate länger Shows besuchen würdest, dann würde es auch funktionieren. Wie gestaltest du denn so eine Post-Contest-Phase? Auf was achtest du da genau?
Wenn ich jetzt von der Sicht eines Coaches aus rede, also ich achte erstmal darauf, dass man schon den Kopf ein bisschen ausschaltet. Also jetzt kurz nach dem Wettkampf sage ich auch direkt meinen Mädels, einen Tag möchte ich nicht, dass du jetzt einen Tag alles in mich reinstopfst und ne, bis zum Erbrechen ist, weil du dir denkst, ich darf nur diesen einen Tag essen und danach geht es in die Reverse Diet. Ich sage dann auch gerne, wir machen 2, 3 Tage entspannt. Versuch mal intuitiv auf deinen Hunger zu hören. Das ist auch sehr personenabhängig, bei wem ich was mache, weil intuitiv ist eine Sache, wie gesagt, Hungergefühl komplett durcheinander, schwierig. Aber man kann es bei einigen schon so handhaben, dass man sagt, genehme dir mal 2, 3 Tage das, was du möchtest. Es soll jetzt nicht nur Junkfood sein, auch von mir aus dein Porridge, einfach in Mengen, die du möchtest, die dich gut fühlen lassen. Achte aber darauf, dass es dir gut geht. Also, dass du dich nicht schlecht fühlst. Das mache ich bei den Leuten, wo ich das wirklich so einschätzen kann, dass sie das hinkriegen. Es gibt auch Leute, da sage ich von mir aus direkt, machen wir die Reverse Diet, wir gehen direkt back to plan. Klar, iss eine Mahlzeit oder geh mit deiner Familie nach einem Wettkampf essen und morgen machen wir genau weiter, wo wir aufgehört haben. Das ist extrem unterschiedlich und das mache ich auch davon abhängig, was braucht die Person. Und bei den Leuten, bei denen ich das so mache, die wollen das auch so haben. Also die sagen dann nicht, oh, ich bräuchte jetzt ein bisschen Freiheit, die wollen das so machen, weil sie auf Nummer sicher gehen und sonst gerne in Extreme fallen. Und da ich dann diese Sicherheit gerne biete. Ich persönlich mache das bei mir auch so, dass ich dann 2, 3 Tage flexibel bin. Also nichts mit Binges, also wirklich einfach nur 2, 3 Tage das essen, was mir gut tut in dem Moment, worauf ich Lust habe. Aber immer klar vor den Augen halten, das Essen läuft nicht weg. Ich kann es auch noch in der Woche essen. Ob ich es jetzt heute mich reinstopfe oder ob ich die Kalorien in 4 Tagen aufteile, macht im Endeffekt keinen Unterschied. Also ob man die jetzt an einem Tag isst oder an 4 Tagen. Deswegen gebe ich das auch gerne schon mal mit auf den Weg, dass man sich das direkt klar vor Augen hält, dass man das auch noch in 2 Tagen essen kann. Und dann mit mehr Genuss, anstatt jetzt am Abend alles reinquetschen. Genau, und dann diese 2, 3 Tage. Und danach fange ich wirklich erstmal wieder bei dem Meal Plan an wie vorher, vor der Peak Week, also nicht den Peak Week Plan, sondern davor den Baseline Plan, sag ich mal. Und das macht man dann die restliche Woche beispielsweise, vielleicht nochmal. Kommt drauf an, wie sehr war Wasserschwankungen drin, hat sie vielleicht oder hat sie vielleicht auch ein bisschen mehr gegessen, hat vielleicht ein bisschen, sagen wir 3 Kilo jetzt plus, denn damit einfach man diese 3 Kilo wieder regulieren lassen kann. Also, dass es sich einmal wieder ein bisschen setzt, dass man dann eine schöne Ausgangslage hat für die Reverse Diet. Das ist dann meistens nur so 3, 4, 5 Tage. Und dann fange ich an, weil so eine Prep ja auch Monate hinweg ging, nicht direkt auf Ausgangs- oder auf Halbkalorien gehen, sondern wenn die Kalorien wirklich sehr low waren, langsam Step by Step steigern. Also ich bin kein Fan davon, direkt von 1000 Kalorien auf 1900 zu springen oder 1800, sondern ich gehe dann auf 1400, 1500, schon größerer Sprung, aber halt jetzt noch nicht irgendwie an die obere, fast an die 2000-Grenze, wenn man jetzt von so low kommt. Genau, also Step by Step Kalorien erhöhen, aber auch an den Mahlzeiten, die man im Plan hat. Also jetzt nicht was Wildes ausprobieren oder so. Man kann flexibel sein, das kommuniziere ich auch mit meinen Mädels, dass sie Gemüse mehr Vielfalt machen können. Die können von mir aus auch, keine Ahnung, mehr Gemüse nehmen, als sie auf dem Plan stehen haben. Das ist auch mal so ein Tipp von mir. Mehr Gemüse nehmen, bisschen mehr Volumen. Deine Taille muss jetzt nicht ultraschmal sein, du bist durch. Achte lieber darauf, dass du das isst, was dir gut tut. Viele haben auch Junker auf Greens, sag ich mal. Da merkt man dann auch schon so Defizite und vielleicht ein paar Mängel. Einfach sehr auf seinen Körper hören. Und was ich auch gar nicht mag, nach einer Peak Week und so, dass auf einmal viele anfangen mit so einem Koffeinentzug oder einem Süßstoffentzug. Das machen ja auch viele, die dann direkt sagen, jetzt verzichte ich auf Energies, Cola Zero und was man davor halt die ganze Zeit getrunken hat. Das ist blöd. Also in dieser Phase ist das nicht so positiv, finde ich, weil man einfach diese Routinen beibehalten sollte und auf nichts verzichten sollte, vor allem jetzt, weil diese Phase halt so schwierig ist und man kann halt diese Energies oder Cola Zero oder generell Zero-Getränke dafür nutzen, dass man da besser um die Reverse Diet oder die Reverse Diet überstehen kann, weil dieser Hunger ja natürlich auch nicht weniger wird. Und also sowas, so Süßstoffentzug oder wir machen jetzt eine Darmreinigung, das mache ich alles nicht danach. Also sowas würde ich niemals machen.
Es ist auch viel zu viel auf einmal. Also ich meine, nur weil du jetzt aus der Prep draußen bist, heißt es nicht, dass du jetzt auf einmal irgendwie alles essen darfst. Und natürlich, der Körper muss sich irgendwo erholen. Das ist natürlich auch das Erste, auf was der Coach eben achten sollte, um dich wieder komplett auf die gute grüne Baseline zu bringen. Bedeutet einfach, dass dein Hormonhaushalt wieder funktioniert, dass du wieder normal trainieren kannst, dass der Körperfettanteil wieder steigt, auch im Gegen, also auch in Bezogen auf, dass die Verletzungsgefahr im Training natürlich dann auch nicht mehr so groß ist, weil je tiefer der KFA ist, desto mehr kann einfach im Training passieren. Aber so Experimente würde ich auch eher oder erst dann machen, Koffeinentzug oder irgendeine Darmsanierung. Erst dann,
Habe ich
wenn du will.
generell nicht mal
Ja,
ausprobiert. Aber ich habe
aber.
schon bei vielen gesehen, also gehört, gesehen und auch das mit Süßstoffkonsum, also das kriege ich von anderen mit. Oder ich sehe das immer auf Insta, dass man das dann auf einmal macht nach der Prep. Deswegen.
Genau, also lieber wart, bis du wirklich sagst, okay, ich bin jetzt angekommen, mein Food-Fokus ist nicht mehr so groß, jetzt kann ich dann langsam so mein Koffein komplett auf null reduzieren oder muss eigentlich gar nicht auch sein. Man kann auch sagen, okay, ich minimiere jetzt einfach mal meine Koffeindosis pro Tag. Also das würde auch gehen. Weil das Ding ist eben, du wirst nicht gleich von Anfang an alles auf Baseline setzen können. Wenn du beispielsweise deine Periode verloren hast, kann es sogar bis zu 8 Monaten dauern, bis du die wieder bekommst. Genauso wie Leptin- oder Testosteronwerte können sogar bis zu 5 Monate dauern. Schilddrüsenwerte, Cortisolspiegel, dass der sich wieder normalisiert, dauert 3 bis 4 Monate. Also es geht nicht alles von einem Tag auf den anderen. Und dadurch, dass eben die Phase nach der PrEP viel komplizierter ist, aufgrund des hohen Food-Fokuses, sollte man da zu Beginn vor allem nicht so viel ändern. Also,
Eigentlich fast gar nichts am besten. Also man sollte so
genau.
wenig ändern wie möglich, anhand des Plans, den man hatte, erhöhen, dass man auch einfach vom Kopf her einfach direkt kommunizieren. Es ist ja noch immer eine Diät. Es ist ja die Reverse Diet. Also es ist jetzt, es ist nicht hier Zügel locker lassen und ab in den Aufbau, sondern es ist eine wichtige Phase. Und wenn man die Disziplin, Martin sagt das immer sehr gerne, in der Post-Competition-Phase zeigt sich, wer richtige Disziplin hat. Weil das einfach viel schwieriger ist, in dieser Phase nach Plan zu bleiben, anstatt in der richtigen Prep, weil man da natürlich ein Ziel vor Augen hat, man hat Tag X. Aber diese Reverse-Diet ist halt wichtig für den nächsten Tag X. Oder für, also, du bist ja ab dem Moment, wo du von dem ersten Wettkampf rauskommst, gehen wir mal davon aus, dass das nächste Wettkampf wieder kommt in 1, 2 Jahren oder so, ist diese Phase jetzt elementar für deinen Aufbau, der kommt, der startet nicht sofort. Also wie du schon gesagt hast, Gelenke, das ist alles, du brauchst erstmal, du musst an ein gewisses Level kommen, auf eine Ebene kommen und da kommst du nicht jetzt von jetzt auf gleich hin, sondern du musst deinem Körper die Zeit geben und eigentlich würde ich immer sagen, braucht man, also jetzt so lange geht keine Reverse Diet, aber so lange, wie man auf Prep ist, muss man dem Körper aber auch die Zeit geben, sich wieder zu regenerieren. Auch wenn man da schon im Aufbau ist. Aber trotzdem bringt es nichts, jetzt dann 3 Monate Pause zu machen und dann wieder eine Diät zu starten. Und man muss dem Körper Zeit geben dafür. Hormonell, deswegen auch Blutbild ganz wichtig. Das mache ich mit meinen Mädels auch sofort. Nicht sofort, aber nach ein paar Wochen. Um da auch alles zu checken. Und dann auch wieder daraufhin nach 6 Wochen wieder ein Blutbild gucken, ist. Wenn jetzt etwas nicht in Range war, ist es jetzt wieder besser. Also da ist so viel Zeit, die man dem Körper geben muss. Und wenn man da direkt von jetzt auf gleich alles ändert, also erstmal hat man da gar keinen Referenzwert, warum was sich was ändert oder das muss man ja auch alles nachvollziehbar gestalten.
Bei Blutbildern ist es ja auch so, wenn man jetzt beispielsweise Magnesiummangel hat, dann neigen ja auch viele dazu, Schokolade zu essen, weil Schokolade eben viel Magnesium enthält. Und das sind eben auch dann so Punkte, wo man eben merkt, okay, der Körper ist noch nicht da, wo er sein sollte. Aber wenn man das eben dann weiß, anhand des Blutbildes kann man das fixen und dann lassen vielleicht auch gewisse Heißhungeranfälle sich eben auch vermeiden.
Jetzt denken gerade alle, die Bock auf Schokolade haben, ich muss einen Magnesiummangel haben.
Nein, also es kann. Es heißt aber nicht, dass es so
Ja.
ist. Ich finde die Punkte, also ich mache es auch so wie du, relativ ähnlich, dass ich dann auch sage, ich fahre jetzt erstmal einen Überschuss von 300 Kalorien und steigere mich dann. Oder 300 oder 400 Kalorien, versuche aber da eben die Lebensmittelvariation eher gleich zu lassen und über die Zeit dann die Lebensmittel eher dann nach oben zu fahren. Weil dein Mikrobiom hat sich natürlich auch in der ganzen Zeit verändert. Das heißt, wenn du die ganze Zeit beispielsweise 5 Lebensmittel gegessen hast und jetzt auf einmal anfängst, irgendwas zu essen, weil das Problem ist zum Beispiel auch, viele sagen, oh, ich habe danach aufgrund des ganzen also nicht ausbalancierten Hormonhaushaltes haben viele Probleme mit Verstopfungen, Blähungen. Und da raten ja sehr, sehr viele dazu, fermentierte Produkte zu essen. Essen Joghurt, essen Kimchi beispielsweise. Das Ding ist, es kann helfen, ich würde das aber eher in Maß nehmen, nicht dann irgendwie als tägliches Ritual nehmen, weil du hast ein halbes Jahr diese Lebensmittel nicht gegessen. Ob die fermentierten, die mögen zwar vielleicht gut sein, aber man muss natürlich auch darauf schauen, dass du das auch verträgst. Ja, deswegen ist es immer am wichtigsten erstmal Baseline, Kalorien erhöhen. Und das ist ein Prozess. Es ist genau ein Prozess wie jetzt ein Muskelaufbau beispielsweise. Deswegen Kalorien erstmal erhöhen, Variationen erstmal sehr stupide lassen und über die Zeit dann einfach die Lebensmittelauswahl ein bisschen erhöhen. Ja. natürlich auch fermentierte Produkte einbauen, wenn es jemandem hilft, aber dann auch nicht sagen, ess nur fermentierte Produkte. Ess jetzt nicht nur vegan oder basische Produkte. Also am besten alles gleich behalten, weil damit ist der Körper ja die ganze Zeit so gesehen gut zurechtgekommen und dann über die Zeit das Ganze eben nach oben tapern. Genauso wie mit Training. Also das Training
Oder
würde ich auch,
Cardio.
genau, Cardio auf Baseline setzen, das heißt um die Hälfte runter reduzieren.
Nicht
Training,
komplett raus. Behaltet
nein.
die Routine bei. Das ist das, was euch die ganze Zeit Halt gegeben hat und wird euch ja noch immer Halt geben. Und mal
Genau.
sehen, dass man halt nicht so viel auf einmal ändern sollte.
Weil was passiert, wenn du Cardio komplett wegmachst? Naja, du wirst erstmal mega viel Wasser einlagern und dein Körper hat sich ja die ganze Zeit jetzt an dieses Cardio-Pensum gewöhnt und das wird dann wieder auch komplett einen Rebound-Effekt geben, wenn du sagst, okay, ich lasse jetzt das Cardio komplett raus. Und stell dir jetzt mal vor, du lässt das Cardio komplett raus, hast noch einen Binge. Ja, also viel Spaß damit, weil du tust dem Körper einfach auch keinen Gefallen. Vor allem ist es dann auch so, dass du einfach komplett aufgehst wie ein Schwamm. Was wirst du mit der Situation dann machen? Training, genau dasselbe. Also erstmal vielleicht ein Deload machen. Du bist in der Zeit sowieso nicht fähig, Muskeln aufzubauen. Direkt nach so einer Phase. Also du kannst weder Muskeln aufbauen, aber eben du bist sehr, sehr sensitiv. Das heißt, du kannst sehr, sehr schnell Fett aufbauen. Also da, das ist eben das Heimtückische. Da muss man halt wirklich aufpassen. Wie machst du
Und
das
vor allem,
eigentlich?
was hier Verletzungen angeht. Also dein System ist noch nicht dran, jetzt hier Beinpresse wieder neue PRs zu hauen. Also da sollte man auf jeden Fall langsam starten, sich langsam rantasten und nicht sein System direkt denken, okay, ich bin jetzt hier reverse dieted, ich gehe jetzt in den Aufbau, ich zerstöre mich jetzt wieder komplett. Sollte man davor in der Prep auch machen, normal. Also ne, man sollte immer intensiv trainieren. Aber man sollte trotzdem, wie du schon gesagt hast, vielleicht auch mal einen Gang zurückfahren. Also das Training einfach mal ein bisschen Volumen runter. Oder es gibt ja verschiedene Arten von Deload, ne? Also, dass man da auf jeden Fall eine Anpassung vornimmt. Sag ich mal, Baseline-Training. Um dann nachher wieder zu pushen, wenn es Richtung Aufbau geht.
Man kann ja auch zum Beispiel sagen, ich mache jetzt erstmal einen Deload und mache dann vielleicht mal ein Training, wo ich jetzt keinen wirklichen Split habe oder einen Plan, sondern gehe jetzt erstmal ins Training und mache einfach mal just for fun, so ein bisschen, um vom Kopf einfach wegzukommen von diesem strikten, ja, ich muss das und das jetzt wirklich machen, von
Das
A
ist ein
bis
guter
Z
Tipp.
alle Übungen durchzuführen, sondern einfach mal sagen, ich gehe jetzt rein, weil man hat ja sowieso in der Zeit eigentlich eher wenig Spaß und Lust ins Training zu gehen, dass man einfach wieder so ein bisschen Freude daran hat. Ich gehe jetzt mal rein und mache einfach das, wo ich schon lange nicht mehr gemacht habe, wo ich aber weiß, das macht Bock. Da ist die Verletzungsgefahr jetzt eher geringerer. Also Squats würde ich beispielsweise nicht empfehlen. Wenn dann vielleicht an der Multipresse, weil dann hast du halt noch ein bisschen Halt. Aber freie Squats, wenn du halt richtig lean bist, ist eher abzuraten. Oder vielleicht auch mal eine andere Sportart zu betätigen. Hauptsache ein bisschen Bewegung reinzubekommen. Und der Rest ergibt sich über die Zeit einfach von alleine. Wichtig ist halt auch, dass man in der Zeit kommunikativ bleibt mit dem Coach.